Und jetzt kommt es. Und genau darüber müsste diskutiert werden. Und dann kann man danach über eine Erbschafts- und eine Vermögensteuer reden, dass wir unglaubliche Steuerbelastungen auf Arbeit haben. Das kann man sich auch genau angucken im europäischen Kontext. Da sind wir wirklich an der Spitze. Also Neoliberale sagen ja immer, oh, wir müssen so viel Steuern zahlen und Deutschland ist da an der Spitze. Nee, das muss man differenziert betrachten. Ja, wir sind an der Spitze bei der Besteuerung von Arbeit. So, wir sind auch nicht ziemlich weit oben, was die Besteuerung angeht von irgendwelchen Produkten, Mehrwertsteuer und so weiter. Auch da, zumindest im oberen Bereich. Wo wir total niedrig sind, sind die Steuer auf Vermögen und Erbschaft.
Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus, Demokratie mit den politischen Entscheidungen und Themen in Beziehung. Wann? Mittwochs, zweimal monatlich. Wo? Überall, wo ihr Podcasts hört. Oder unter www.lobbyland.de.
Hallo ihr Lieben, auch im Jahr 2026 zur Folge 89, neues Jahr. Alte Welt, ist es eigentlich ja im doppelten Sinne schon zu spät, ein friedliches neues Jahr zu wünschen? Ich weiß es nicht. Ich freue mich aber, dass Sarah heute wieder dabei ist. Hallo Sarah und starten wir die Folge 89, oder?
Ja, hallo ihr Lieben, auch von mir noch ein gesundes neues Jahr, auch ein friedliches neues Jahr, zumindest im Kleinen. Im Großen, die Weltlage, die kennen wir alle und da können wir eigentlich auch nur beobachten. Ne?
Staunen.
Staunen nicht mehr. Ich bin eher fassungslos.
Ja, ich wollte es freundlich ausdrücken. Ja, wir starten aber mit einem Aufruf oder besser gesagt mit einem Zustand bezüglich unseres Podcasts. Denn wir hatten zwar gesagt, wir haben eine Winterpause. Und es war aber nicht so ganz klar, wie es weitergeht. Und das ist es immer noch nicht. Wir machen jetzt den Podcast für diesen Monat, aber nur einen im Januar. Und die Planung ist auch erstmal, das im Februar, März genauso zu machen, mit einer Folge pro Monat. Denn es ist immer noch nicht klar, wie es weitergeht. Und ich wiederhole nochmal meinen Aufruf zur Unterstützung, zur Mitarbeit. Denn ja, ein Podcast, auch wenn wir jetzt 89 Folgen wirklich geschafft haben, also wir sind nah an den 100, die sollten wir jetzt irgendwie dieses Jahr eigentlich knacken. Aber ein Podcast ist aufwendig, es kostet Zeit, es kostet auch Geld, wir verdienen da nichts, sondern geben Butter noch ein bisschen rein. Und da ist es irgendwie schwierig, wenn wir da nicht genug Unterstützung haben. Und deswegen rufen wir da nochmal sehr auf, gerade was die Verbreitung angeht. Also wir machen so ein bisschen was bei Social Media, aber es müsste eigentlich mehr gemacht werden. Und wir bräuchten da auch mal jemanden, der vielleicht auch mal eine Grafik erstellt oder auch sich traut, bei anderen Foren da irgendwie was reinzustellen. Also den Podcast auch ein bisschen zu verbreiten, damit die Arbeit sich auch lohnt, damit Leute das mitbekommen, dass es diesen Podcast gibt. Das ist zum Beispiel eine Unterstützungsleistung. Auch die technische Unterstützung, also mal bereit sein zu schneiden oder ihn einzustellen, also da ein bisschen Support zu haben. Auch das wäre eine Unterstützungsleistung, die sehr willkommen ist, denn das Problem ist immer, wenn von uns dann sonst einer mal ausfällt, mal krank ist, mal weg ist, dann wird es sehr, sehr eng. Und deswegen müsste man da eigentlich ein bisschen ein Team haben, was das unterstützt. Ja, eine Idee ist auch, dass wir mal Spenden sammeln, aber das gucken wir uns dann nochmal an, damit zumindest die laufenden Kosten gedeckt werden. Denn wie gesagt, das ist schon, alle, die Podcasts machen, vor allem regelmäßig machen, wissen, glaube ich, wovon ich rede oder bevor wir jetzt reden. Also meldet euch. Ne? Es gibt unter www.lobbyland.de findet ihr auch die E-Mail-Adressen, wo ihr euch melden könnt. Und wir würden uns da sehr freuen, wenn es da einen Support gibt. Was wir nicht unbedingt brauchen, ich meine, auch da kann man sich natürlich gerne melden, ist Recherche, weil, also erstens, die Themen gehen uns leider nicht aus. Das heißt, ich glaube, diesen Podcast braucht es noch unbedingt. Oder überhaupt das Thema Lobbyismus. Es gibt zwar ein paar Gruppen, die sich da auch ein bisschen drum kümmern, aber letztendlich gerade so die Verbreitung, die mediale Aufbereitung von dem Thema ist schwach bis unter dem, ja, sonst was. Ne, obwohl wir Korruption in so heftigem Ausmaß auch in unserer Politik, in unserer Regierung erleben, was wahnsinnig ist. Also ich bin ja lange dabei und betrachte das Thema sehr lange, aber in dem Ausmaß habe ich das noch nie erlebt. Das heißt, eigentlich ist es zwingend notwendig. Aber wie gesagt, das wäre eben gut, wenn es da eine Unterstützung gäbe, damit wir da auch weitermachen können. Darüber würde ich mich freuen oder würden wir uns freuen. Also meldet euch gerne. Also bis dahin erstmal einmal im Monat und dann hoffen wir, dass wir dann, oder gucken wir, wie wir dann im Frühjahr weitermachen.
Ja, ich sag vielleicht nochmal was zum Podcast-Schnitt. Das ist durchaus was, was wir dann auch zeigen können. Also, wenn ihr da Interesse habt, meldet euch gerne. Vielleicht nochmal so ein paar neue Skills, sich selbst zu erarbeiten. Da gibt es Möglichkeiten. Da scheut euch nicht. Gut, ich würde einfach mal mit dem ersten Thema durchstarten. Ja, das ist ja das neue Jahr gleich gut gestartet mit Venezuela, wobei das ja schon wieder so ein bisschen ins Hintertreffen gerät mit dem Theater um Grönland. Aber die Interessen von Trump sind, glaube ich, dieselben. Also es mutet ja fast an Imperialismus an, was da gerade abgeht aus den USA. Oder wie siehst du das, Marco?
Ja, also es ist überhaupt interessant, wie die Diskussion geführt wird. Und damit fange ich vielleicht auch mal an. Also wir machen das ja gerne oder grundsätzlich in diesem Podcast, dass wir die Themen ansprechen, die meistens sonst eben nicht angesprochen werden. Natürlich in Bezug auf Demokratie, auf Lobbyismus, aber auch wie unsere Medienwelt immer mehr funktioniert. Und es ist ja, du hattest es schon gesagt im Nebensatz, eigentlich ist Venezuela überhaupt gar kein Thema mehr. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Da ist ein Staatschef, egal wie man ihn jetzt findet, und dass das ein Diktator und skrupelloser Typ ist, gar keine Frage. Aber wenn es danach geht, glaube ich, hätte bald kein Land mehr noch einen Staatschef. Weil wenn wir die alle entführen würden, dann wäre die Welt ziemlich leer oder die Gefängnisse ziemlich voll. Der wird einfach entführt. Ja, einfach so von einer Macht, den USA in diesem Fall, und eigentlich redet da ein paar Wochen später keiner mehr drüber. Das sollten wir aber eigentlich, denn wenn es uns um Venezuela und die Menschen in Venezuela geht, das wird ja immer vorgeschoben, ne? Also deswegen hat man ja, es ist eine Diktatur und die wollen Demokratie und so weiter. Wenn es uns da wirklich drum gehen würde, dann würden wir mal über Venezuela sprechen. Und das, was wir in Venezuela erleben, erleben wir halt auch in vielen Ländern dieser Erde. Und dann sollten wir mal gucken, wie wir damit umgehen und ob wir denn dann auf der anderen Seite mit solchen Nationen handeln. Aber natürlich aber auch, wie geht's den Menschen, was haben die davon? Das wäre dann mal Thema, aber das ist alles auch in unseren Medien gar kein Thema. Und Venezuela, du hast es schon erwähnt, eigentlich auch nicht mehr, sondern wir kommen eigentlich jetzt dann schnell zu Grönland. Und alles, was uns ja so einfällt in der, also uns meine ich jetzt die Politik in Deutschland, ist irgendwie, ja, das ist alles komplex. Ja, stimmt, die Welt ist komplex. Obwohl in dem Fall ist es eigentlich relativ einfach. Man annektiert keine Länder, man greift nicht an, man schickt nirgendwo Panzer hin und man entführt auch keine Staatschefs. Das ist nicht so komplex. Das ist Völkerrecht. So, und dieses Völkerrecht, was...
Ja, es ist sogar erstaunlich einfach, was das betrifft.
Ja, und ich meine, es hat lange gedauert, bis wir dieses Völkerrecht gehabt haben. Aber wenn sich keiner daran hält, ist es natürlich für den berühmten A. Und da ist überhaupt nichts komplex dran. Und dann hat man das auch zu verurteilen und dann hat man darüber zu reden. Vor allen Dingen, wenn man dann, und dann kann man nicht machen, und das ist die Doppelmoral, die ich immer wieder anspreche, wenn man das auf der einen Seite total verurteilt und vielleicht dann sogar Waffen liefert, keine Ahnung, Sanktionen und so weiter durchführt und auf der anderen Seite nur sagt, es ist komplex oder sogar klatscht oder jubelt, dann ist das natürlich eine übelste Doppelmoral. Und da geht es eben nicht darum, ob uns dieser Staatschef, um uns dieses Staatengebilde, die Politik dieses Staates gefällt oder nicht gefällt. Völkerrecht ist da ziemlich eindeutig. Kommen wir aber trotzdem noch mal ganz kurz zu Grönland vielleicht noch mal ein Satz, fand ich großartig und ich schäme mich so dermaßen dafür, dass das ein Sozialdemokrat gesagt hat. Ich bin zwar ausgetreten aus der SPD, fühle mich aber immer noch so ein bisschen wie ein Sozialdemokrat, obwohl ich das, glaube ich, auch immer mehr in Frage stellen muss, wenn ich sehe, wie Sozialdemokraten sich verhalten, aber da sagt dieser Verteidigungsminister, der sich Sozialdemokrat nennt, es geht doch nur darum, dass, und das hat er jetzt nicht irgendwo in Klein-Kleckersdorf gesagt, sondern zur besten Fernsehsendezeit in der Nachrichtensendung, es geht doch nur darum, dass man Grönland vor dem Zugriff anderer bewahrt. Also, wir greifen jetzt Holland an, Niederlande, weil wir Angst haben, dass andere das tun, schützen wir Holland damit nur. Das erinnert mich so ein bisschen an, kennst du das Spiel Risiko?
Ja, sicher.
So, da hieß es am Anfang, greifen sie an, also erobern sie. Ja. Ne, erobern sie die Welt oder erobern sie diesen Kontinent, erobern sie das Land XY. Das stand da hinten und das ist ja auch im Prinzip zumindest ehrlich. Und dann stand da irgendwann, befreien sie. Also du greifst ein Land an und befreist dieses Land. Und ich glaube, es gibt sogar jetzt mittlerweile, wahrscheinlich werden jetzt ein paar Leute schreiben und sagen, ja, das heißt jetzt befrieden.
Ach so, okay.
Also jetzt greift man ein Land an, um es zu befrieden. Und so war dieser Satz von Pistorius bezüglich Grönland, also absoluter Wahnsinn. Aber jetzt dann doch nochmal einen Schritt zurück zu Venezuela. Also ich glaube, es müsste jedem klar sein, eigentlich muss man es nicht erwähnen, dass es natürlich nicht darum geht, einen Autokraten, einen Diktatoren da zu stürzen und eine Demokratie aufzubauen. Darum geht es natürlich überhaupt nicht. Und jetzt kommt der Punkt, ich glaube, genau darüber wird meistens jetzt nicht gesprochen. Also natürlich, ich glaube, jeder weiß, was ich von Trump halte. Aber das ist eben nicht untypisch. Es ist nicht nur Trump, sondern das ist US-Politik seit Jahrzehnten, eigentlich schon im ganzen letzten Jahrhundert. Und das beruht auch auf dieser Monroe-Doktrin, die ja nun jetzt schon über 100 Jahre alt ist, dass man im Prinzip die USA alles, und zwar nicht nur Mexiko und Kanada, sondern praktisch eben von Grönland bis zu den Falklandinseln und der Spitze Südamerika gehört zum Vorgarten der USA. Und da sagt man, gibt es entweder Staaten, die einem wohlgesonnen sind und Regierungen, die einem wohlgesonnen sind und sich unterordnen unter die US-Politik oder man mischt sich da hart ein. Weil das ist eben nicht das erste Land, wo man das gemacht hat. Guatemala, Haiti, Dominikanische Republik, Brasilien, Chile, Panama, Ecuador, Bolivien, wo man Truppen schickt, wo man stark die Regierung beeinflusst, austauscht. Also nenne nur zum Beispiel Chile, da hat man eine demokratische Regierung ausgetauscht durch einen faschistischen Diktator, Pinochet, und hat sozusagen dieses Land da in eine, ja, totale Diktatur geschickt. Auch das waren die Amerikaner.
Ja.
Das heißt, es ist nichts Neues.
Es ist auch in Venezuela also nichts Neues übrigens. Ne? Also auch da ist ja schon mal eine demokratisch gewählte Regierung, ich glaube in den 40ern, durch einen Militärputsch gestürzt worden, der durch die USA unterstützt wurde.
Also da sieht man, dass das eben eigentlich eine Grundfeste der Politik, leider. So. Und das haben wir aber immer so wohlwollend kommentiert. Also, oder eben mit so Worten. Deswegen auch da sind wir bei nichts Neues, wenn wir dann sagen, das ist komplex. Müssen wir also leider feststellen, in dem Fall war diese Doppelmoral schon immer hoch. Naja, um was geht's denn in Wirklichkeit? Also, wie gesagt, es geht weder um Maduro. Also, wenn Maduro sein Öl, und dann wissen wir auch schon, worum es wirklich geht, oder das Öl von Venezuela ist ja nicht sein Öl, den Amerikanern günstig verkaufen würde und am besten noch eine Militärbasis zulassen würde, dann wäre der beste Freund. Und dann könnte der machen, was er wollte sonst. Ne? Der könnte, ja, könnte Menschenrechtsverletzungen ohne Ende begehen, Diktatur, alles scheißegal. Hauptsache, man ist da willig. Das sieht man ja bei bestimmten Ölstaaten, die bei der Menschenrechtsskala ganz unten landen. Wenn sie denn mit den USA zusammenarbeiten, ist das alles kein Problem. Und wir sind da ja nicht viel besser. Ne? Also das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Also es geht um Öl. Und übrigens, insgesamt wird im Augenblick so ein bisschen verbrämt, dass es, ja, also es, wir sagen immer viel, es geht um Geostrategie, und es geht sozusagen, ja, und natürlich wird dann immer noch gesagt um Moral, um Menschenrechte, um sonst was, oder die Freiheit wird am Hindukusch verteidigt, haben wir auch lange gehört, in Afghanistan. Das ist alles Quatsch. Geostrategie kann mal eine Rolle spielen, ist aber auch nicht mehr das Allerwichtigste, außer sozusagen ist es ein Brückenkopf für irgendwas. Eigentlich geht es immer um Macht und um Ressourcen. Das ist das Einzige, was zählt. Macht und Ressourcen, und im Endeffekt ist es auch das Gleiche. Und bei Ressourcen spielt Öl natürlich die wichtigste Rolle. Und das hört auch nicht auf. Man denkt, irgendwann werden wir schlauer. Nein, es hört nicht auf. Und da, das hat mich ein bisschen überrascht. Also was ich wusste ist, ich habe mich schon eigentlich relativ viel mit Öl beschäftigt, aber eher mit dem, was gerade so gefördert wird. Und ja, was gerade eben am wichtigsten ist, und das sind eigentlich vor allen Dingen die Felder der Saudis, also von Saudi-Arabien, die wichtigsten. Was ich wusste, ist, dass Venezuela sehr viel Öl besitzt, aber dass sie sogar mehr Kapazität, wahrscheinlich, das sind ja alles Spekulationen, es wird ja auch viel geheim gehalten und vielleicht ist auch schon viel mehr ausgebeutet, als wir wissen. Man will nicht, dass man umsteigt, deswegen tut man immer noch so, als wenn die Ressourcen unendlich sind. Aber dass es da mehr Ressourcen gibt als in Saudi-Arabien, war mir nicht bewusst. Mal um so Zahlen zu nennen, also wie gesagt, Spekulationen, Megatonnen, Venezuela 47.000 Megatonnen. Im Vergleich Saudis 36.000, Iran 28.000. Und dann geht es schon runter. Andere, also Kanada 25.000, Irak 20.000, Vereinigte Arabische Emirate 15.000, Russland auch 15.000 ungefähr. So kommt noch Kuwait, und dann kannst du es schon fast vernachlässigen, was es da so gibt. Von daher ist Venezuela natürlich, wenn wir davon ausgehen, dass gerade Saudi auch schon eine Menge verbraucht hat, ja, deswegen ist Venezuela, deswegen ist übrigens auch der Iran so wichtig. Mhm. So, ne, das heißt, und nach der Liste müsste man jetzt ja sagen, also nach Grönland, da gibt es dann andere Ressourcen, ist Kanada wahrscheinlich der nächste Angriffspunkt der Amerikaner, zumindest wenn die Regierung nicht kuscht. Also von daher ist das halt interessant und nichts anderes. Ne? Also ich meine, du musst mir vorstellen, da liegen vielleicht von den Reserven ungefähr ein Fünftel der Reserven, die es gibt. Und die fördern aber nur 1%. Also nur 1% wird gefördert. Also bei der Förderungsmenge ist Venezuela nur mit 1% dabei. Die USA bei 19%, die viel, 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 viel weniger haben. Saudi-Arabien bei 12%. Und damit wissen wir eigentlich, worum es geht in der ganzen Chose. Vielleicht noch ein Satz zu den aktuellen Geschichten, weil es Trump ja jetzt gesagt hat, ja, er wird jetzt irgendwie Europa sanktionieren oder zumindest einige Staaten, weil sie das vielleicht mit Grönland nicht so ganz dolle finden. Finde ich auch schon ziemlich geil. So, das zeigt diese ganze Absurdität. Also unser NATO-Partner, unser Verbündeter, unser Freund sagt, wir werden jetzt sanktioniert, also wir müssen dann, und er kommt ja immer mit Zöllen, das ist ja so sein Lieblingswort.
Ich glaube, der kennt nichts anderes.
Ja, das hat er sich vorher aufgeschrieben, obwohl ich immer davor warne, zu sagen, der ist dumm oder blöd oder verrückt, weil verrückt wäre ich vielleicht dabei, aber dumm ist teilweise, ist das gar nicht, das ist in seiner und in dieser politischen Konstellation eher gefährlich.
Ja, ja.
Und weil die Europäer sich ja fast allem gebeugt haben. Die haben sich ja jetzt schon mal über den Tisch ziehen lassen bezüglich der Zölle. Und jetzt kommt er wieder. Schon deswegen hätte man sich nicht über den Tisch ziehen lassen dürfen, weil natürlich je weiter man sich über den Tisch ziehen lässt, desto mehr zieht er auch sozusagen zu sich rüber und will sich das einsacken. Ich würde sagen, es wäre jetzt mal eine schöne Antwort zu sagen, okay, ab morgen kein Fracking, scheiß Fracking-Gas, das schlimmste Gas überhaupt, was aus den USA. Fertig. Punkt. Dann wollen wir mal sehen, wie das mit den Sanktionen aussieht. Und ob er das dann noch aufrechterhalten kann. Aber das werden wir natürlich nicht tun, sondern wir werden uns wieder über den Tisch ziehen lassen. Und damit weiß er, oh, die Europäer sind super schwach und da kann ich, die kann ich richtig aussaugen. Ja, das vielleicht von meiner Seite mal.
Ja. Ja, du merkst, ich versuche gerade die Kurve zu kriegen zu unserem zweiten Thema. Es ist gar nicht so einfach. Ich glaube, da hilft nur
Doppelmoral.
Kopfsprung ins kalte Wasser. Ja, und Doppelmoral, das passt natürlich. Ja, es geht um die Vermögensteuer. Die ist ja immer wieder in der Diskussion. Deswegen dazu nochmal so ein paar kleine Basics. Angeblich ist sie ja verfassungswidrig, zumindest erzählt das unser Bundeskanzler als Jurist. Und das stimmt nicht, ganz im Gegenteil. Also die Vermögensteuer ist nicht verfassungswidrig, sie ist sogar ausdrücklich im Grundgesetz vorgesehen. Ich nenne euch auch gerne den betreffenden Artikel, das ist der Artikel 106. Der schreibt nämlich die Verteilung vor, die soll an die Länder gehen, die Vermögensteuer, genauso wie auch die Erbschaftssteuer. Diese Vermögensteuer ist durch Karlsruhe lediglich ausgesetzt worden 1995 und in ihrer damaligen Form als nicht mit der Verfassung vereinbar befunden worden. Und eigentlich ist da ein Auftrag ans Parlament gegangen, das bitte zu überarbeiten. Und seitdem ist nichts passiert, es wird aber immer wieder diskutiert. Was mich so ein bisschen wundert, weil die Länder ja was Finanzierung betrifft, an allen Ecken und Enden sparen müssen und es eigentlich viel zu wenig ist. Und da war ja ein Punkt, wo man durchaus die ein oder andere Milliarde mal einnehmen könnte. Ne? Also gerade so Länder wie Baden-Württemberg und Bayern, auch NRW hat den ein oder anderen sehr Vermögenden und da wird, ja, das wird einfach irgendwie so ad acta gelegt. Jetzt gibt es eine Diskussion um die Erbschaftssteuer. Es gibt eine Vorlage der SPD, die natürlich von der Union wieder rundweg abgelehnt worden ist. Marco, du als Insider, wie schätzt du diese Diskussion ein?
Ja, also ich habe das ja mitgekriegt. Wir hatten, wie du schon gesagt hast, diese Diskussion ein paar Mal, auch als ich in dem Bundestag war. Einmal sehr konkret, auch mit konkreten Vorschlägen, auch damals der SPD. Und dann habe ich erlebt, was passiert, wenn Lobbys stark sind. Da war es nicht die CDU, die das letztendlich kaputt gemacht hat oder die Union, sondern das war die SPD selbst. Und zwar, ja, die in der SPD das Sagen haben. Denn das kam ganz stark in unsere Fraktion rein und das waren vor allen Dingen so Lobbygruppen wie die Familienunternehmen, die süßen, niedlichen Familienunternehmen, wo jemand dran denkt, das ist der Tante-Emma-Laden um die Ecke, ne, die also noch in Familien hatten. Nein, es sind natürlich die Riesenkonzerne.
Aldi, ne?
Aldi, Quant und so weiter, ne? Also also im Prinzip kann man sagen, es ist die Reichen-Lobby, weil das sind die Menschen, die dann wirklich Multimillionäre sind oder sogar Milliardäre sind in Deutschland, die das verhindern, weil sie natürlich da keine Gelder geben wollen, weil sie nichts von ihren, auch von ihren riesigen zusätzlichen Gewinnen abgeben wollen. Und deswegen das verhindert haben. Und da habe ich gesehen, wie Lobbyismus wunderbar funktioniert. Das ging super schnell und schwupp hat die SPD gesagt, ach, ist doch nicht so einfach mit dieser Vermögensteuer und schwierig. Und interessanterweise waren das dann auch die Juristen in der SPD. Und der Bundestag strotzt vor Juristen, das ist sehr interessant. Und trotzdem scheinen diese Juristen keine Ahnung von Gesetzgebung zu haben. Fand ich dann immer sehr interessant, dass ausgerechnet Juristen dann sagen, nee, das geht gar nicht so. Und da haben sich dann auch wieder auf das Verfassungsgericht gestützt. Dabei, wie du schon gesagt hast, haben die nur gesagt, in der Form nicht. Grundsätzlich ist, geht natürlich eine Vermögenssteuer. So, und das haben ja auch viele Länder, eine Vermögenssteuer. Und zwar übrigens viele Länder, USA, gerade drüber geredet, Schweiz, ne? Also das Eldorado der Reichen, die Schweiz, hat eine Vermögenssteuer. Ja, guck mal da, ne? Komisch. Und da geht das und da ist es auch nicht verfassungswidrig. Es ging ja nur darum, dass so bestimmte Sachen nicht richtig justiert waren und das war sozusagen vom Verfassungsgericht bemängelt worden, dass bestimmte Anteile da vielleicht nicht richtig bemessen wurden. Seitdem ist es also, wie gesagt, nie wieder, also es ist ernsthaft versucht worden, aber es ist sozusagen schnell niedergeschmettert worden und seitdem liegt diese Vermögenssteuer brach. Ich bin schon dafür, eine Vermögenssteuer einzuführen, selbst wenn sie bei 0 Euro liegen würde, damit man überhaupt mal, und das ist übrigens ein Grund, der nie genannt wird, warum keiner eine Vermögenssteuer haben will. Ich frage dich einfach mal, hast du eine Ahnung, warum das so ist? Also warum, was es noch einen Grund geben könnte, außer kein Geld abzugeben? Und man sowieso immer Gegensteuer sein kann?
Nee.
Man wäre nämlich auch gegen 0 Euro. Und zwar, weil wir haben sehr viel erforscht, was Armut angeht. Das können wir sehr gut bemessen. Wir können wirklich jeden Euro benennen, der irgendwie bei ärmeren Leuten liegt. Und natürlich dann auch den Missbrauch, ne, des Bürgergeldes, ne, wo wir jetzt wissen, das sind im Endeffekt sehr, sehr, sehr kleine Beträge. Und es sind sehr wenige Menschen, die das tun. Das können wir wirklich auf Heller und Cent belegen. Aber was wir nicht belegen können, ist Reichtum. Wir wissen gar nicht wirklich, das sind alles Schätzungen, wie reich die Menschen sind. Weil natürlich auch immer mehr Geld verlagert wird in Steueroasen, woanders hin, in irgendwelche Firmen mit Schattenfirmen und so weiter. Das heißt, wir können das gar nicht bemessen. Und wenn wir mal das hätten, dann müsste sozusagen das Vermögen auch wirklich mal beziffert werden. Natürlich werden sie dann auch täuschen und tricksen, ja, und so weiter. Das ist klar, aber man hätte zumindest mal einen Überblick. Deswegen ist ja zum Beispiel diese Geschichte mit der Ungleichheit immer mal wieder angepasst worden, weil man auf einmal festgestellt hat, oh, da sind ja noch Milliarden, vielleicht sogar Billionen, die haben wir gar nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt. Und es gibt doch noch Leute, die reicher sind, als wir dachten. Ich nenne da mal zwei Zahlen, die wahnsinnig sind. Ich habe da eine schon mal genannt. 1350 Milliarden. Und das hat die Deutsche Bank berechnet. Ne? Also nicht ich oder irgendwie ein linksradikales Medium. 1350 Milliarden plus an privaten Vermögen 2024. 1350 Milliarden. Das ist der Wahnsinn. Das ist also dreimal der Bundeshaushalt. Also das, was wir im Jahr ausgeben vom Staat. Nur an Plus. Ne? Nicht irgendwie, das sind die Vermögen, sondern an Plus. So, und das in einem Jahr, wo es uns ja eigentlich schlecht ging, keine Wirtschaftswachstum, steigende Preise, bla bla bla. Aber einige haben sich mega eingesteckt. Und das sind ja nicht, das ist nicht die breite Masse, die dieses Privatvermögen angerichtet hat, sondern da wir haben zusätzlich, das war ja eine Zahl, die sogar interessanterweise Merz, aber auch wieder falsch, irgendwie in die Öffentlichkeit gebracht hat, dass es 1,5 Billionen, also 1500 Milliarden überhaupt mal so auf den Konten rumliegt in Deutschland. Und da kann man auch, also auch da wird die Mitte, die Armen sowieso nicht, aber auch die Mitte nicht so viel zu beitragen. Das heißt, wir wollen gar nicht, dass das offensichtlich wird, wie viel wahnsinnigen Reichtum wir in Deutschland haben. Weil dann würde es vielleicht doch Diskussionen auslösen, wo man sagt, naja, ist das denn so gerechtfertigt und haben wir denn vielleicht nicht doch ein Problem? Und jetzt kommen wir wieder zu den Steuern. Haben wir nicht ein Problem mit unserer Steuerbelastung? Und jetzt will ich mal weg von dem, ja, ich bin für eine Vermögenssteuer, komme ich auch gleich nochmal zu, für eine Erbschaftssteuer, aber ich bin gar nicht dafür, dass wir insgesamt mehr Steuern zahlen. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, warum so Vorschläge, auch wenn sie halbherzig sind von der SPD, aber erst recht dann von Linken und anderen, immer komplett desavouiert werden, weil die Leute sofort hören, Steuererhöhung bin ich gegen. Und es ist egal, was für eine Steuererhöhung, auch wenn ich damit überhaupt nichts zu tun habe, da bin ich dagegen. Und das liegt daran, weil ein Großteil der Bevölkerung, also nicht, weil es sogar kulturell sich irgendwie gesetzt hat, sondern auch deshalb, weil viele einfach schon unter diesen Belastungen ächzen. Ne? Das wird teurer, jenes wird teurer. Und wenn dann noch mehr Steuern kommen, ich werde doch nur abgezockt. Ich werde doch nur abgezockt. So, und das hat ja einen Grund. Und jetzt kommt es. Und genau darüber müsste diskutiert werden. Und dann kann man danach über eine Erbschafts- und eine Vermögensteuer reden, dass wir unglaubliche Steuerbelastungen auf Arbeit haben. Das kann man sich auch genau angucken im europäischen Kontext. Da sind wir wirklich an der Spitze. Ja. Also Neoliberalen sagen ja immer, oh, wir müssen so viel Steuern zahlen und Deutschland ist da an der Spitze. Nee, das muss man differenziert betrachten. Ja, wir sind an der Spitze bei der Besteuerung von Arbeit. So, wir sind auch nicht ziemlich weit oben, was die Besteuerung angeht von irgendwelchen Produkten, Mehrwertsteuer und so weiter. Auch da, zumindest im oberen Bereich. Wo wir total niedrig sind, sind die Steuer auf Vermögen und Erbschaft. Jetzt mal diesen Vergleich, ich habe das ja gerade mit der Schweiz gesagt. Also du würdest ja wahrscheinlich bestätigen, oder alle würden jetzt wahrscheinlich bestätigen, dass man sagt, oh, Schweiz ist es doch da, wohnen doch die vielen Reichen, da ist doch das Eldorado überhaupt. Es ist ja sogar so, dass ja meistens darüber geredet wird, wenn man hier Steuern erhebt oder erhöhen würde in Deutschland, dann würden die alle in die Schweiz flüchten. Ne? Das ist doch immer das, was kommt.
Ja.
Jetzt müsste man sagen, ja, vielleicht sollten die Arbeitnehmer, also die Menschen, die arbeiten gehen, in die Schweiz flüchten. Das wird aber nicht so einfach sein, dass sie dann da aufgenommen werden.
Ach, das kommt drauf an, welchen Beruf du hast.
Ja, mittlerweile suchen die natürlich auch bestimmte Bereiche und es gibt ja auch einen regen Austausch dann, ne, so in dem Grenzbereich. Aber was Vermögende angeht, wäre vielleicht, also würden sie wahrscheinlich eher schlechter fahren, denn dass der Steueranteil vom Vermögen in der Schweiz am Gesamtaufkommen, es ist immer noch niedrig, finde ich, aber beträgt 7%. In Deutschland 0%. Ja. So, bei der Erbschaftssteuer, bei Erben ist es 1% übrigens von Deutschland. Mhm. Also auch da holen wir dann nichts auf. Beim Konsum ist Schweiz 26% und Deutschland 43%. Bang! 43% des Steueraufkommens, also des Gesamtsteueraufkommens, kommt von Konsum. Jetzt bin ich keiner, der sagt, konsumieren, weiter konsumieren. Aber das zeigt nochmal diese Unverhältnismäßigkeit. Das heißt, wir sind ein Hochsteuerland, was Arbeit angeht, und ein Niedrigsteuerland, was Vermögen angeht. Wir sind das Eldorado für die Superreichen. Nicht die Schweiz, nicht die anderen Länder. Und das heißt, wir müssen da schon deswegen ran, wenn wir wirklich die Mitte, und das ist immer so geil, wenn also jetzt praktisch diese Vermögensteuer ins Feld gezogen wird oder überhaupt mal wieder betont wird, dann immer, oh, der Mittelstand geht kaputt, wir machen den Mittelstand kaputt. Nein, das Gegenteil ist der Fall, das absolute Gegenteil ist der Fall, der Mittelstand hat gar nicht mehr das große Vermögen. Und die könnten entlastet werden, aber das muss man tun. Das heißt, man muss sagen, hey, hier Erbschaftssteuer, Vermögensteuer und da nehmen wir dann die Steuer weg. Wir könnten eigentlich, das weiß fast keiner, wir könnten fast die gesamte Steuerlast auf Arbeit stark reduzieren oder sogar wegnehmen. Komplett wegnehmen, wenn wir vernünftige Erbschafts- und Vermögensteuern hätten. Das heißt, der Großteil der Menschen in diesem Land müssten gar keine Steuern mehr zahlen über Arbeit, würden also unglaublich viel Geld sparen. Aber das ist nicht gewollt und deswegen will man diese Diskussion nicht. Es geht gar nicht nur alleine um diese Superreichen. Es geht darum, dass man Angst hat, dass der Mittelstand auf einmal mal durchblickt, wie unser Steuersystem aussieht. Und deswegen wird darüber nicht geredet. Und da finde ich es natürlich interessant, und jetzt würde ich gerne mal wissen, was du dazu sagst. Ist das nicht ein bisschen verdächtig, weil ich habe mich angefangen, eben dafür auseinanderzusetzen, als wir genau diese Diskussion in der SPD-Bundestagsfraktion hatten. Da hatten wir ja ungefähr, war das schon so ähnlich. Es hat sich noch verschärft seitdem. Aber warum bringt dann die SPD eigentlich nur die Vermögensteuer mit auf den Plan und sagt nicht auf der anderen Seite, entlasten wir? Warum kommen Linke immer nur mit Erbschaftssteuer, Vermögensteuer und reden nie darüber, dass wir auf der anderen Seite doch auch Steuern reduzieren könnten?
Ganz kurz eine Richtigstellung. Also die Linkspartei macht das schon, dass sie auch sagt, wir könnten eigentlich Steuern reduzieren, vor allem auf Lohnarbeit.
Aber abgekoppelt von der Diskussion Vermögens- und Erbschaftssteuer.
Ja, das stimmt. Das geht oft nicht zusammen. Das müssten Sie vielleicht mal deutlicher machen. Ja, ich kann es dir nicht sagen.
Ja, und das ist genau der Punkt. Deswegen glaube ich, brauchen wir da die Debatte. Also meine Vermutung ist, also zumindest ganz klar bei der SPD, habe ich das ja erlebt, dass man auch eigentlich gar nicht, also man will keine Steuerdebatte insgesamt und man will vor allen Dingen nicht, dass es zeigt, wie ungerecht unser Steuersystem ist. So, weil dann müsste man ja als SPD sagen, okay, wir haben seit 1998 bis auf 4 Jahre, also seit 27 Jahren haben wir 23 Jahre regiert. Mhm. Warum haben wir das nicht geändert? So, das müsste ja da rauskommen. Ja. Ich finde, es ist Zeit für genau diese Debatte, dann wäre das alles ein bisschen gerechter. Und wir vor allen Dingen, wir ächzen ja und debattieren immer darüber, ne? Wir müssen mehr, also vor allen Dingen Merz, ja, wir müssen mehr arbeiten, wir müssen härter arbeiten und.
Das kann ja nicht sein, ja, dass man, wenn man krank ist, nicht zur Arbeit geht.
Ja, sowas. Und wir müssen länger arbeiten und wir können das alles nicht finanzieren und. Ne, diese ganze Maschinerie, das heißt, es ist natürlich ein klarer politischer Stil, zu sagen, wir sind eigentlich zu faul, wir sind zu ängstlich, wir sind zu faul, wir müssen mehr arbeiten, wir sind nicht fleißig genug und. Und das würde natürlich zusammenbrechen, weil auf der anderen Seite natürlich dann auch diskutiert wird, Arbeit muss sich ja lohnen. Ne? Das heißt also, eigentlich dürfen die Bürgergeldempfänger gar nichts kriegen, damit man so tun kann, als wenn sich Arbeit lohnen würde. Aber wenn sich Arbeit lohnen sollte, müssen natürlich vernünftige Gehälter kriegen. Das hat man ein bisschen mit dem Mindestlohn auf der einen Seite verbessert, aber natürlich ist da viel Luft. Ja. Außerdem heißt es auch nicht, dass die Menschen in den Mittelsequenzen gut bezahlt werden. Und ja, es lohnt sich deshalb nicht, weil es da hohe Steuern gibt. Und ich denke an meine Mutter mit einer kleinen Rente, die trotzdem noch ihre Rente besteuern muss. Das heißt, sie muss auch noch zweimal besteuern. So, das ist das Problem, was wir haben. Und das könnten wir so schnell lösen. Ja, dann ist noch dieses kleine Problem, dass die, du hast gesagt, Vermögensgesteuer eine Landessteuer ist. Auch interessant, dass die Länder sich da ja auch nicht drum bemühen, die alle sehr klamm sind.
Ja.
Aber das könnte man natürlich verhandeln. Und dann könnte man natürlich gucken, wer wie wo was davon hat. Und am Ende würden auch die Länder und dann auch die Kommunen besser dastehen, wenn man dieses Steuersystem ändert. Also da glaube ich, müsste eine ganz andere Debatte geführt werden. Und wenn die SPD es ernst meinen würde, eigentlich weiß sie ja schon, die Debatte verlieren wir. Aber nach dem Motto, wir haben es versucht, deswegen glaube ich, ist es eher so ein Trick. Sie wissen, im Augenblick haben sie gar kein Thema gesetzt. Alle Themen werden von der Union gesetzt. Ja. Alles wird von der Union durchgesetzt und wir müssen jetzt mal wieder was Sozialdemokratisches machen. Am Ende wird es nichts verändern. Aber wir haben das gesagt und dann sagen die Leute, ach, die SPD ist ja doch irgendwie noch sozial. Aber wenn man weiß, dass es hinter scheitert, kann man das natürlich bringen. Wenn sie es wirklich zum Erfolg bringen müssen, dann würden sie es verknüpfen mit einer unglaublichen Steuersenkung auf Arbeit. Und dann würden sie auch endlich mal für ihre Klientel was tun.
Ja.
Also ihre ehemalige Klientel, muss man ja sagen. Ja, that's it.
Ja, ja. Von Steuern auf ein anderes Thema. Auch da, denke ich, passt der Aufhänger Doppelmoral ganz gut. Es ist komplett anders. Es geht um PFAS. Auch das ging, wenn man das ein bisschen aufmerksamer mitverfolgt hat, jetzt Anfang des Jahres nochmal, Anfang Januar nochmal so ein bisschen durch die Medien. PFAS, ganz kurz, sind sogenannte Ewigkeitschemikalien, deren chemische Struktur so stabil ist, dass sie sich in der Natur nicht abbauen. Oder wenn sie sich abbauen, dann irgendwann, weiß ich nicht, in wie vielen Millionen Jahren. Sie sind gesundheitsgefährdend. Ganz viele davon sind gesundheitsgefährdend. Die schwächen das Immunsystem, sind krebserregend und so weiter, leberschädigend, also alles dabei. Weshalb das jetzt nochmal in den Medien war, es gibt seit 23 eine Trinkwasserverordnung, die neue Grenzwerte eingeführt hat, eben auch für PFAS, die stufenweise in Kraft treten sollte. Und die erste Stufe hat jetzt sozusagen am 12.01. gezündet und 28 soll der Grenzwert weiter abgesenkt werden. PFAS sind eben zum Beispiel in Pfannen, in deinen lieben Einweg-Kaffeebechern, Marco, in Kleidung wie Regenkleidung und so weiter. Ein grundsätzliches Verbot von PFAS ist immer wieder im Gespräch. Also es gibt zum Beispiel ab 2030 ein EU-Verbot, aber nur für Spielzeug. So, das bringt jetzt natürlich die Lobby auf den Plan. Ja, die machen natürlich das, was sie immer tun. Es wird groß protestiert. Marco, vielleicht magst du da mal eine Einschätzung geben.
Also genau, es ist am Ende wieder eine typische Lobby-Sache, warum das nicht wegkommt. Weil natürlich, also sie sagt, dass da, und da, daran sieht man schon, also die Lobby sagt eigentlich selbst, was für ein Quatsch das ist, aber sie sagt, das ist unverzichtbar für die industriellen Prozesse. Und das ist eben Quatsch. Das ist eben Quatsch. Ja, es gibt vielleicht noch Bereiche, wo man da jetzt vielleicht nicht die super Alternative hat, aber in den meisten hat man eine Alternative. Also nehmen wir zum Beispiel Pfannen. Es ist in Pfannenbeschichtung drin. Ja, es gibt genug Pfannen, wo das nicht drin ist. Aber das will man natürlich nicht. Also Edelstahlpfannen, diese Gusseisenpfanne, das ist sowieso nicht drin. Und mittlerweile gibt es auch Beschichtungen, wo es nicht drin ist. So, ne? Also lange haben sie dann noch gesagt, naja, aber eine beschichtete Pfanne braucht ja auch jeder. Und da weiß ich jetzt, wovon ich rede, weil ich mich auch immer nerv, dass es viel schwieriger ist in der Edelstahlpfanne, dass es irgendwie da anpappt. Man muss viel mehr sich da bemühen, dass das alles nicht so ist. Also nehmen wir mal dieses Beispiel. Aber mittlerweile gibt es eben auch beschichtete Pfannen, wo das nicht drin ist. Es ist also Quatsch. In den meisten Dingen findet man eine Alternative. Ja, dann mag das vielleicht nicht so super imprägnieren wie das mit PFAS. Oh Mann, ja, aber es gibt Kleidung und andere Möglichkeiten, sich vor diesem Regen zu schützen. Und ja, dann kann es auch vielleicht mal sein, dass man ein bisschen nass wird. Also es ist eigentlich Quatsch. Und wenn vor allen Dingen ein Verbot kommen würde, wir hatten das damals, müsst dich dran erinnern, FCKW, ja. Ne? Also war auch, nee, das ist unverzichtbar, übrigens der gleiche Satz, das ist unverzichtbar für den industriellen Prozess. Das geht nicht. Wir brauchen dieses Treibhausgas, was eben unsere Ozonschicht kaputt gemacht hat. Und irgendwann hat man es dann doch verboten. Und siehe da, schwuppdiwupp, hat man andere Möglichkeiten gefunden. So, ne? Halt, also ich meine, bei allem, was man dem Menschen nachsagen kann, er ist dann doch erfinderisch. Ne? Wenn er bestimmte Sachen nicht hat, dann holt er sich halt andere. Und das funktioniert. Und so ist es genauso beim PFAS. Und das Schlimme ist, und jetzt nehmen wir mal dieses Beispiel FCKW, wir haben dann sehr schnell wirklich eine Verbesserung gesehen an der Ozonschicht. Das wird so schnell nicht gehen beim PFAS. Nee. Und damit ist es aber auch ein gefährlicher, weil es eben nicht sich ganz schnell abbaut. Ne? Also das FCKW in der Ozonschicht hat sich dann schnell abgebaut und hat dann sozusagen eben nicht mehr die Ozonschicht kaputt gemacht oder immer weniger kaputt gemacht. Übrigens, man merkt schon immer noch was davon, aber es ist sozusagen doch schon relativ stark repariert, wenn man jetzt so einen menschlichen Ausdruck nimmt. Aber das wird bei PFAS nicht gehen, vor allen Dingen, wenn wir jetzt immer mehr von diesem Scheiß in die Umwelt packen. Und dann haben wir nämlich, du hast gerade erwähnt, mit meinem Lieblingsthema, was ich sonst noch habe, Plastik, Mikroplastik, Nanoplastik, PFAS, also diese unzerstörbaren Chemikalien, die immer wieder in diesem menschlichen oder überhaupt in unserem Naturkreislauf eine Rolle spielen. Und das ist ja das Problem. Du findest es überall, so wie du Mikroplastik mittlerweile in unseren Gehirnen findest, in Säuglingen, die geboren werden, findest du das.
Ja, ist ja Plazenta, nicht nur, gängig.
Ja, also eben nicht nur in diesen, also das kennt man ja, so ein Wal, wer da angespült wird, ne, hat ganz viel Plastik im Bauch, ne, irgendwie ein Albatros oder so, das hat man vielleicht schon mal gesehen. Nein, es ist überall und es ist bei uns und es ist sogar da drin, wo wir denken, das ist somit das geschützteste, kontrollierteste, was wir haben, das ist unser Trinkwasser. Also das, was wir jeden Tag, also ich trinke 2 Liter jeden Tag aus diesem Hahn, den ich da habe. So, ne? Und viele andere auch. Und wenn sie glauben, sie trinken dann jetzt aus Plastikflaschen oder aus, oder sie trinken Cola oder sie trinken Sprudelwasser, von mir aus auch aus Glasflaschen, und glauben, dass sie dann kein Plastik zu sich nehmen, ist das Quatsch. Und genauso ist es mit dem PFAS. So, und wir sehen, dass selbst diese noch geringe Stufe wahrscheinlich dazu führen wird, dass mindestens 20% jetzt nachrüsten müssen und irgendwas tun müssen, um dieses PFAS rauszuholen aus dem Wasser. Also diese Grenzwerte, die ja noch relativ moderat sind, trotzdem übertreffen werden. So, und das zeigt ja, wie ernst das schon ist. Und deswegen, also sorry, Da darf man gar nicht mehr drüber diskutieren. Nee, das muss verboten nicht werden und fertig. Nee, wir verbieten ja nicht die Industrie, wir verbieten sozusagen einen Stoff. Und das ist so das Problem bei uns. Bei uns ist häufig das Problem, es werden Stoffe entwickelt, die haben irgendeinen Nutzen. Meistens ist übrigens der Nutzen sehr beschränkt für die Menschen, sondern meistens ist der Nutzen der, dass man damit mehr Geld verdienen kann. So, ne? Das ist eigentlich der Hauptnutzen, dass einige Geld verdienen. Aber manchmal kombiniert mit dem Nutzen, den dann auch Menschen davon haben. Und es wird meistens nicht geguckt, was es anrichtet. Vor allen Dingen, was es langfristig anrichtet. Und das ist ein großes Problem. Und das kriegen wir nicht in den Griff, wenn nicht Kontrollen und Untersuchungen, die wir jetzt haben beim PFAS, dazu führen, dass wir es auch dann vom Markt nehmen. Ja, das heißt, wer hat denn eine Berechtigung, wenn er schädlich für andere ist, das weiterzumachen? Ja, also wenn ich durch die Gegend laufe und ich verteile Backpfeifen den ganzen Tag, da habe ich auch keine Berechtigung, nur weil man erstmal sagt, okay, ist jetzt nicht so gefährlich, ist nicht so schlimm, keine Ahnung, habe ich doch keine Berechtigung, das jetzt mein ganzes Leben zu machen, nur weil davon keiner gestorben ist. Also das ist doch ein Witz, ne? Also es ist doch ein Witz, was wir für ein System haben. Da ist es sogar fast besser, ich sag das ja selten, aber da ist es sogar fast besser, so ein System zu haben wie in den USA. Da wird es auch nicht verboten, aber da kann dann die Industrie verklagt werden. Und da gibt es dann häufig heftige Entschädigungen. Ist natürlich super schwierig zu beweisen. Das ist natürlich dann wiederum der Umkehrschluss. Ja. Aber dann müssen wir zumindest dazu kommen, dass es viel einfacher ist, jemanden zu verklagen, weil er gesundheitsgefährdend Sachen eingesetzt hat. Und jetzt können Sie auch nicht mehr sagen, Sie wussten das nicht. Das wird ja meistens so getan.
Nein, das ist ja schon lange bekannt.
Asbest, oh, das wussten wir gar nicht. Hat man ja ganz lange gemacht, auch nachdem man schon wusste. Und jetzt ist das bei PFAS ja auch so. Also, sorry, Leute, das muss verboten werden, weil da rollt eine Lawine auf uns zu. Das ist keine Kleinigkeit. Und das ist dann auch nicht, da ist sogar Asbest ein Scheißdreck gegen. Es wird so mannigfaltig eingesetzt weltweit und geht einfach nicht weg. Es geht nicht weg. Genauso wie Plastik sich nur verkleinert und damit sogar noch gefährlicher wird. Und deswegen müssen wir da andere Möglichkeiten finden. Und deswegen werden die To-Go-Becher, also haben für mich den Rang neben den Laubbläsern des absolut dümmsten, was Menschen jemals erfunden haben auf der Welt.
Ja. Ganz kurz noch ein kleines Beispiel zur Langlebigkeit dieser PFAS. Und zwar gibt es zum Beispiel aus Düsseldorf, da hat im Mai 2001, ja, vor 25 Jahren fast, eine Lagerhalle gebrannt. Und beim Brand dieser Lagerhalle wurde mit PFAS durchsetzter Löschschaum eingesetzt. So, die Fläche dieser ehemaligen Lagerhalle, da kann nichts mitgemacht werden, weil der Boden bis heute verseucht ist. Und außerdem ist das Grundwasser von da in Düsseldorf auf mehreren Quadratkilometern verseucht, ja. So, die Entsorgung dieses Grundwassers oder die Reinigung dieses Grundwassers liegt dann wieder bei den kommunalen Wasserwerken. Ja, das heißt also, die Kommunen müssen sich dann drum kümmern, dass die Grenzwerte eingehalten werden. Das heißt, die Kosten dafür werden umgelegt auf die öffentliche Hand, anstatt das Naheliegende zu machen und zu sagen, nee, ihr dürft es einfach nicht mehr einsetzen. Das ist auch wieder so ein Punkt, aber naja.
Ja, aber
ein kurzes Beispiel, ne?
Ja, aber Sarah, das ist ein ganz wichtiges Beispiel, weil ich meine, das ist ja keine Kleinigkeit.
Nein.
Und jetzt mal ganz Hand aufs Herz, also ich wohne in der Nähe von Düsseldorf.
Ja.
Das ist jetzt gar nicht so weit weg.
Nein.
Und wer hat denn davon gehört? Wer weiß das denn? Jetzt auch alle von denen, die das jetzt hören, habt ihr davon gehört? Habt ihr das schon mitbekommen? Da gibt es ein riesiges Gebiet, was verseucht ist, was nicht genutzt werden kann. Ich meine, was da auch für ein Schaden entstanden ist, also alleine deshalb. Ich meine, weiß, was so ein Quadratmeter in Düsseldorf kostet am Land. Das ist der Wahnsinn. So, also was für ein auch volkswirtschaftlicher Schaden dort angerichtet ist. Dann der gesundheitliche Schaden, der kommt bei PFAS. Den kann man ja gar nicht beziffern. Der wird ja wahnsinnig sein. So. Ah ja, aber dann auf der anderen Seite zu sagen, das ist unverzichtbar. Nee, ich möchte aber weiter meinen To-Go-Becher haben, weil ich kann nicht warten mit dem Kaffee, bis ich irgendwo an der Stelle bin. Und ich kann einfach keinen Becher nehmen, wo kein PFAS drin ist, sondern den ich vielleicht auch wieder benutzen kann. das ist eine zu große Zumutung. Also lieber machen wir alles kaputt. Und das ist, also diese menschliche Handlungsweise werde ich nie verstehen. Das ist einfach leider zu viel für mich. Natürlich muss das alles wirklich abgeklärt werden und muss es geprüft werden. Aber ich finde, man muss viel mehr prüfen bei neuen Stoffen, die auf den Markt kommen. Was richten die an, bevor sie erlaubt werden?
Ja.
Und fertig. Und dann hätte man das ganze Trara auch nicht. Dann könnte man immer noch sagen, okay, nach einer Zeit geben wir diese Stoffe frei, aber auch da mit einer Haltwertszeit, damit man auch weiter bleibt. Und übrigens, Innovation ist eigentlich, wenn man sich weiterentwickelt und erst recht dann Dinge ausschaltet, auch wenn sie vielleicht irgendwo nützlich sind, aber wenn sie so viel Nebenwirkungen haben, muss man beim Medikament doch eigentlich auch machen. Da muss man eigentlich dafür sorgen, dass sie weniger Nebenwirkungen oder gar keine Nebenwirkungen haben, damit man den Bedarf auch noch rechtfertigen kann. Aber genau dieses System haben wir nicht. Wir haben das Gegenteilige. Und wenn dann erstmal eine Lobby stark ist, dann wird es super schwer. Und ich bin ja schon froh, dass wir überhaupt diesen Grenzwert haben. Das ist ja schon erstaunlich. Aber da wollen wir mal sehen, ob, ich sag dir, also ich sag voraus, wenn jetzt viele diesen Grenzwert reißen, werden die Strafen nicht besonders groß ausfallen. Und dann wird es eher eine Diskussion darum gehen, ob man jetzt nicht die nächste Herabsetzung des Grenzwertes doch bitte aussetzen sollte. Und über ein Verbot wird man niemals sprechen.
Ja.
Aber nur meine Voraussage. Also sind wir beim Titel am Ende. Neues Jahr, alte Welt.
Doppelmoral, keine Ahnung.
Doppelmoral. Also wir haben immerhin diesen Grenzwert. Hurra.
Ja, immerhin.
Das ist,
ja.
Vermelden wir jetzt als positive.
Ja, aber
Nachricht,
wie gesagt, sichern müssen den halt die Wasserwerke, ne, die das Trinkwasser einspeisen. Die
ja,
müssen
den das Grenzwert bezahlen sichern. Wir.
Richtig, das bezahlen
ja, klar.
wir.
Aber auch da nochmal, es ist alles gar nicht so unmöglich. Also zumindest bei dem Trinkwasser. Insgesamt werden wir diese Chemikalien nicht vernichten können. Ja. Aber es gibt diese, ich glaube, Kohlefilter.
Aktivkohlefilter sind das.
Aktivkohlefilter, die können zumindest ganz viel da rausholen. Also auch da wieder sind wir ja, also wir sind in der Lage, ganz schlimme Dinge zu entwickeln. Wir sind auch in der Lage, ganz viel zu zerstören. Aber wir wären eigentlich auch in der Lage, Dinge wieder zu reparieren, zumindest teilweise, oder Alternativen zu entwickeln. Das sollten wir aber dann vielleicht mal häufiger tun. Aber dazu bedarf es eben dem politischen Druck.
Genau.
Dabei bleibt es leider auch in diesem Jahr. Also in diesem Sinne von mir aus erstmal noch einen guten Rest Januar. Und bis zum nächsten Monat.
Ja, auch von mir noch einen guten Rest Januar. Bleibt standhaft. Lasst euch nicht unterkriegen. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.